Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid und dass ihr mir treu bleibt, trotz Sommerpause. Ich hoffe, ihr seid an einem schönen und an einem gemütlichen, sicheren Ort, der euch inspiriert. In dieser Woche spreche ich mit einem Mann, also es ist schon 3 Jahre her, dass wir dieses Gespräch geführt haben, und weil es mir auch so ins Herz gegangen ist, möchte ich es an dieser Stelle einfach nochmal gerne mit euch teilen, weil vielleicht habt ihr es noch nicht gehört. Mein Gast, ja, über den muss ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, denn er zählt seit vielen Jahren zu den mit Abstand erfolgreichsten Podcastern der Nation und im deutschsprachigen Raum. Und das liegt an einer Fähigkeit, die er drauf hat, von der wir uns eine fette Scheibe abschneiden können. Denn ich kenne kaum jemanden, der so achtsam und besonnen zuhören kann wie Matze Hieltscher. Ich wollte von ihm wissen, warum er das eigentlich so drauf hat, und natürlich vieles, vieles andere auch. Und ich wünsche euch bei unserem Gespräch jetzt ganz viel Freude. Matze, warum bist du eigentlich so ein guter Zuhörer?
Ich glaube, das ist gar nicht so einfach für einen selber zu beantworten. Erstmal finde ich das ein total schönes Kompliment. Wenn das jemand so empfindet, freut mich das total, und vielleicht ist es das, was es so macht, weil wenn man etwas als Kompliment empfindet, dann macht man das ja auch gern, zuhören. Und ich glaube, es hat viel mit der Neugierde zu tun, und ich glaube, dass dann eben in diesen kleinen Nebensätzen, in dem, wie jemand etwas sagt, da liegt ganz viel so drin. Und ich glaube, dass ist es dann. Ich kann da gar nicht viel mehr dazu sagen, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt, ich habe das jetzt auch nicht geübt unbedingt oder so, sondern es ist einfach irgendwie so da.
Gott gegeben sozusagen.
Ja, wahrscheinlich.
Super,
ja.
Schön.
Mitgeliefert.
Mir ist ehrlich gesagt erst in den letzten 3 Jahren, und ich weiß nicht, ob es mit der Pandemie zu tun hatte oder mit meiner persönlichen Transformationsgeschichte, erst bewusst geworden, dass ich sehr lange dachte, ich sei eine gute Zuhörerin, um dann festzustellen, dass es gar nicht stimmt. Was macht denn für dich einen guten Zuhörer aus oder eine gute Zuhörerin?
Ich glaube, es ist wirklich das Aufmerksame. Und ich glaube, man kann natürlich überhaupt nicht verlangen von jemandem, dass er oder sie alles hört. Das geht auch gar nicht. Aber ich glaube, Aufmerksamkeit oder wirklich Konzentration darauf. Also ich versuche jetzt zum Beispiel voll da zu sein und an nichts anderes zu denken, und habe quasi alles, was jetzt irgendwie noch mich ablenken könnte, irgendwelche Kabellage oder sowas, habe ich Fenster zu und so weiter, habe ich irgendwie geklärt, damit jetzt in der Zeit, die wir miteinander haben, irgendwie nichts dazwischen kommt. Und eigentlich auch vielleicht die Erkenntnis, es kann auch nicht allzu viel passieren, was jetzt so eine Stunde irgendwie stören könnte. So, also es ist, das geht, dass die Welt und das danach und das davor, dass das mal eine Pause hat, eine Weile. Und deswegen versuche ich dann in dem Moment, wenn ich jetzt hier mit dir bin oder auch mit anderen Menschen, also gerade wenn es so wirklich konzentriertes Sprechen ist, dann versuche ich einfach wirklich komplett in diesem Moment zu sein. Ja, natürlich mit der Information, die man so vielleicht schon vorher hat, mit Fragen und so weiter, aber ich versuche doch schon sehr zu gucken, was jetzt gerade in dem Moment so los ist, ja. Also darf ich was zurückfragen?
Jederzeit.
Woran hast du denn gemerkt, dass du keine gute Zuhörerin bist?
Oh, jetzt geht's gleich tief philosophisch und psychologisch rein. Magst du?
Ja, du. Nichts lieber als das.
Ja. Ich glaube, weil ich lange Zeit ein nicht gesehenes inneres Kind in mir hatte,
ja,
das in Gesprächen schnell nach vorne geprescht ist. Und somit war es für mich lange Zeit sehr schwer, den Raum zu öffnen für mein Gegenüber, weil in mir etwas sehr aktiv war, das immer sagen wollte, ich auch.
Verstehe, ja.
Und mit dieser inneren Ruhe, die entstanden ist, mit der jahrelangen inneren Arbeit, habe ich dieses innere Kind oder eines dieser inneren Kindanteile einfach gut in Sicherheit bringen können und nach Hause bringen können. Und seitdem merke ich, und das war so ein bisschen ein Side-Effekt dieser Heilungsgeschichte, wurde ich eine gute Zuhörerin. Und das ist schön.
Und würdest du sagen, dass du jetzt eine Fülle hast, die du vorher nicht hattest?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da haben wir eine Parallele. Du schreibst im Vorwort zu deinem aktuellen Buch, dass du mit Menschen sprechen wolltest, die deinen Horizont erweitern, die deine Perspektiven erweitern und vielleicht auch mal deine Perspektive verändern oder beeinflussen, korrigieren, was auch immer. Und ich finde, ein wunderbarer auch Nebeneffekt des guten Zuhören ist, dass man wahnsinnig viel lernt.
Absolut. Also es geht mir eigentlich fast in allen Momenten so. Das wusste ich aber auch schon vorher so ein bisschen, weil letzten Endes ist es ja so, wenn ich jetzt, wenn ich weiß, ich bin jetzt hier und ich bin derjenige, der heute Fragen eher beantworten sollte. Aber natürlich ist es so, natürlich sind auch gute Gespräche und gute Interviews, lernt man auch immer irgendwas über sich selbst. Also so bestenfalls gehen wir nach dieser Stunde irgendwie beide schlauer raus. Mhm. Und das kann auch sein, dass ich was über mich gelernt habe, was ich vorher noch nicht wusste. Das kann aber auch sein, dass ich etwas über die Welt gelernt habe oder über dich gelernt habe, was ich vorher nicht wusste. Und deswegen war es mir ehrlich gesagt schon sehr oft unbegreiflich, warum Menschen nicht die ganze Zeit fragen, weil ich denke immer, das ist ja super. Also ich weiß ja schon das, was ich weiß. Also ich muss das ja jetzt nicht nochmal erzählen, wie es jetzt da und dort war und mit dem und der. Das weiß ich ja. Also ich habe eigentlich mehr davon von diesem Gespräch, wenn du das erzählst oder mein Gegenüber das erzählt. Deswegen, ja, also das ist so ein bisschen, ja, da eine Fülle herholen, auf jeden Fall auch. Also vollkommen sagen, was soll ich das jetzt nochmal erzählen? Das weiß ich ja. Also ich sowieso, ja, so ein bisschen so ist das, ja.
Ja, du scheinst wirklich ein Natural zu sein. Also andere Menschen müssen sich das echt hart erarbeiten, diese Neugierde oder auch überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie viele Türen Neugierde öffnet. Das ist ja auch nichts, das in unserer Erziehung oder Gesellschaft besonders kultiviert wird. Wir neigen ja eher dazu zu sagen, ich weiß.
Ja, oder so Abkürzung zu nehmen, voll, absolut. Ich kann dir das aber, ich glaube, es ist tatsächlich ganz viel mitgeliefert, weil das auch überhaupt nicht in meinem Elternhaus oder so drin ist. Da ist auf jeden Fall eher so Vorsicht angesagt die ganze Zeit oder sich auf jeden Fall eher nicht verändern, obwohl es vielleicht gar nicht so gut ist, was man so aktuell macht. Mhm. Und ich weiß, ich sehe das aber so ein bisschen auch bei meinen Nichten, bei meinem Sohn. Das scheint irgendwie so ein bisschen was drin zu sein bei uns, dieses auch alle voll labern so ein bisschen und alle irgendwie, ja, also es gibt wenig Zugfahrten, wo ich irgendwie nicht mit irgendjemandem ins Gespräch komme oder so. Es gibt natürlich auch Momente, wo es so ist, aber das erlebe ich dann auch so bei unserem familiären Nachwuchs, erlebe ich das relativ ähnlich, ja. Mhm. Dass da irgendwie rumgefragt wird und neugierig überall auch so Schubladen geöffnet werden und geguckt wird, was da so drin ist, ja. Nicht immer gut. Nicht immer gut. Ich habe wirklich immer alle Geburtstagsgeschenke gefunden als Kind. Immer.
Ja? Wegen der Neugierde?
Immer. Absolut. Ich bin auch jemand, der auch bei Filmen manchmal vorspult.
Nein, weil ich so neugierig.
Ja, wirklich. Also es ist, oder Bücher schon mal so 50 Seiten vorblättert, um mal zu gucken, was dann jetzt hier aus dieser Situation wird. Völlig bescheuert. Jetzt, das habe ich gerade, fällt mir gerade nochmal ein. Siehst du, habe ich schon was, habe ich was gelernt.
Was bist du im Sternzeichen?
Skorpion.
Ach, guck mal, ich auch. Welcher Tag?
31.10.
Aszendent?
Skorpion.
Du bist doppelter Skorpion.
Skorpion und Mond in Fische.
Oh, wow.
Jetzt viel Spaß.
Ja, also wer sich jetzt fragen sollte, wieso kennt sich denn Matze Hilscher so gut mit Horoskopen aus, das habe ich nämlich auch spät entdeckt, als ich deinen Podcast mit Kirsten Hanser hörte.
Ja.
Und dachte, Mensch, schau mal, du bist ja auch wirklich ein vielschichtiges Wesen. Wann kam denn das Interesse zur Astrologie zu dir?
Das kam tatsächlich zufällig, weil ich ich war irgendwo abends unterwegs und traf auf eine junge Frau, Birgit, und die arbeitete bei einer Plattenfirma, bei der ich früher auch war, als Künstler, und sie erzählte, dass sie was mit Astrologie macht und eine Astrologenausbildung gemacht hat. Und ich war so ein bisschen, ja, okay, da komme ich mal vorbei. Und dann bin ich vorbeigegangen zu ihr und sie hat mir dann mein Geburtshoroskop dargelegt. Und da habe ich dann natürlich ein paar Mal gedacht, okay, ich kenne die Person einfach wirklich aus einer halben Stunde irgendwie besoffen im Club irgendwie was ins Ohr schreien. Mhm. Und die weiß irgendwie doch ein bisschen mehr. Und das waren auch Sachen, die nicht, die, das ist halt jetzt nicht so, ja gut, das kann man so deuten und so weiter. Klar, sind, hör das auch dazu. Aber es war schon, die konnte schon so, meine Landkarte hatte ich schon ziemlich gut mir dargelegt. Und dann bin ich seitdem, ich glaube, das ist jetzt 15 Jahre her oder noch länger, bin ich Dauerkunde bei ihr. Sie hat jetzt, arbeitet nicht mehr bei einer Plattenfirma. Und ich gehe jedes Jahr zu ihr und lass mir in die Planeten gucken fürs nächste Jahr. Und um so ein bisschen zu wissen, ich weiß dann ehrlich gesagt auch, ich vergesse das vollkommen immer direkt danach. Mhm. Und im Jahr danach treffe ich sie dann wieder und dann gucke ich nochmal rein und dann war so, ach so, ja, stimmt ja wieder. Und es gibt da meistens so einen Satz, der mir irgendwie so hängen bleibt und der mich ganz gut durch so ein Jahr guidet. Und deswegen finde ich das gut. Das, ja, es ist irgendwie so ein kleiner Fahrplan, mhm, und ich bin total offen dafür, auch woanders hinzureisen und so weiter, wenn sich das ergibt, aber sich so ein bisschen selber zu kennen und jemanden, der einem da so ein bisschen hilft oder die Planeten in dem Fall, dann finde ich erstmal gut. Ich verstehe das aber vollkommen, wenn man jetzt gerade zuhört und denkt, sag mal, was ist mit denen los?
Nee, in diesem Podcast nicht, da musst du dir keine Sorgen machen.
Gut, das ist, ich bin da auch vollkommen, ich kenne auch Menschen, die das wirklich, die komplett mit den Augen rollen und ich verstehe das auch. Und aber ich finde, das ist jede, die, für die einen sind es die Duftkerzen, für die anderen ist es das, für einen sind es irgendwie Tarotkarten. Ich finde das, ist doch alles ganz schön, wenn man sich mal so ein bisschen aus dem, alles, was jetzt nicht Geschirrspülmaschine ist, irgendwie mal ein bisschen beschäftigt und sich das anguckt. Ist doch, ja, ist doch nett. Und Birgit ist eine tolle Astrologin, Birgit von Borstel, ja.
Du, bei mir rennst du eh offene Türen ein, weil ich mache auch einen Astrologie-Podcast jede Woche.
Sehr gut.
Mit einem Berliner Astrologen, Alexander von Schlieffen. Also, Falls du einmal ein Astro-Treffen in Berlin organisieren möchtest, Alexander ist sicherlich auch gerne dabei.
Alexander von Schlieffen, das schreibe ich mir mal auf. Ja.
Toller Künstler auch, also bildender Künstler, Maler. Mhm. Und für mich war ähnlich wie bei dir die Astrologie lange Zeit eher so im Hintergrund. Und ich kenne mich auch immer noch nicht aus. Ich weiß immer noch nicht, was Häuser bedeuten und so und staune auch oft nicht schlecht. Aber was mir nicht klar war, dass die Astrologie, die ja als Pseudowissenschaft nach wie vor gilt, eine Erfahrungswissenschaft ist. Mhm. Und also sprich, Astrologen nehmen historische Ereignisse der letzten hunderte, tausende, whatever, Jahren und schauen sich die Planetenkonstellation an. Und letztendlich überzeugt war ich, hast du Bock auf einen kleinen Ausflug in die Astrologie gerade?
Ja klar, ja logisch. Ich schreibe mir gerade Erfahrungswissenschaft auf.
Ah, sehr gut. Letztlich überzeugt war ich, als ich über Alexander von Schlieffen erfahren habe, dass im Dezember 2019, also im Grunde genommen parallel zum Ausbruch der Pandemie, dieser wahnsinns-astrologische Epochenwandel stattgefunden hat, der ja immer noch stattfindet. Also sprich dieser Wechsel vom Erdreich ins Luftzeitalter, in dieses Age of Aquarius, das berühmte. Mhm. Und ich muss sagen, seitdem bin ich auch innerlich ein bisschen entspannter, weil da die astrologischen Zusammenhänge einfach umwerfend sind. Das kann man gar nicht anders sagen. Du nickst schon die ganze Zeit wissend. Das heißt, du hast dich damit auch schon beschäftigt.
Ich weiß es ein bisschen durch Kirsten, also weil die, da machen wir sozusagen einen Podcast und dann, sie hat irgendwie genau das sozusagen im Podcast gesagt vor der Pandemie und das war sozusagen etwas in dem Moment, das war, wir haben es aufgenommen, glaube ich, im November 2019 und dann ist das natürlich erstmal so abstrakt, logischerweise. Und da war es auch heftig, das dann irgendwie ein paar Monate, also ein Jahr später auch wieder zu hören und dann zu merken, wow, das war sehr treffsicher und natürlich nicht klar, was ist das jetzt genau und was passiert da. Also man kann ja nicht die Ereignisse benennen, aber dass sich da irgendwie richtig was verschiebt, das hat sie vorausgesagt, aus den Erfahrungen sozusagen gesprochen. Und das fand ich, also das war auch nicht so, da passiert ein bisschen was, sondern
das ist was Größeres.
Da passiert richtig was. Ja. Das ist was richtig Großes. Da ballert richtig was rein. Und das fand ich doch schon sehr erstaunlich. Mhm. Ja.
Was sagt die Kirsten, wann es einigermaßen ruhig wird wieder? 25, 26, erinnerst du dich?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Nee, also wir gucken auch wirklich und ich gucke selber auch immer sozusagen immer so ins nächste Jahr nur und guck mir das so ein bisschen an, aber ansonsten oder lasse angucken. Ich bin generell eigentlich nahezu schon immer jemand, der versucht, sehr auf sich zu fahren und nicht, also wenn Leute fragen, was ist denn dein 5-Jahres-Plan oder so, das nicht immer so, also frag mich in 5 Jahren, nee, oder in 4 Jahren, nee, habe ich noch nie gehabt und deswegen ist das für mich auch gar nicht so sehr, so weit voraus schaue ich irgendwie in keinerlei Hinsicht. Du schon demnach.
Naja, durch den Astrologie-Podcast, den ich jede Woche mache natürlich, also ich bin so die ganze Zeit immer dran, aber für mein persönliches Leben nicht. Auch da bin ich, also auch als Skorpion bin ich eher bei dir. Ich habe einen Wassermann-Aszendenten, das heißt, ich schaue mir die Sachen sowieso auch lieber von außen an und gehe ein bisschen auf die Metaebene und versuche so das ganze Bild zu sehen und mich nicht so reinziehen zu lassen. Nee, ich würde auch sagen, ich lasse es eher auf mich zukommen. Und seitdem ich das ganz gut kann, mit zunehmendem Alter, wird man ja auch entspannter, alte Traumata lösen sich, das Nervensystem beruhigt sich, man fährt nicht mehr so schnell hoch, man hat nicht mehr so viele Ängste. Entwickle ich auch mehr und mehr Freude daran, in das Unbekannte zu vertrauen. Also wirklich sozusagen, okay, Universum, schick mal rüber. Ich bin gespannt, was du so mit mir vorhast. Und das ist ganz schön eigentlich.
Cool, super, dass das geht. Und seit wann ist das bei dir so, würdest du sagen? Also gab es da ein Alter, wo du gemerkt hast, jetzt irgendwas verändert sich gerade bei irgendeinem Geburtstag?
Nicht mit einem Geburtstag, sondern tatsächlich mit der schrittweisen Auflösung alter Traumatisierungen im System, im Nervensystem, in der Psyche, im Gehirn, nenn es wie du willst. Im Grunde genommen da, wo ich in der Lage war und so viel Stabilität im Leben gefunden hatte, dass ich alte Gefühle prozessieren konnte. Also Gefühle, die lange Zeit in dicken Metallkisten im Keller meines Unterbewusstseins, wie bei den meisten ja von uns, gut verborgen waren. Als die so nach und nach aufsteigen durften und ich da nochmal durchgegangen bin und im Grunde genommen, glaube ich, mein System oder mein Körper in der Gegenwart angekommen ist.
Ja.
Und nicht mehr diese unbewusste Todesangst, dieser unbewusste Überlebensmodus, in dem wir ja einen Großteil leider unseres Lebens und auch einen Großteil der Gesellschaft, besonders ja in den letzten 2,5 Jahren sehr spürbar, unterwegs sind so. Und das hatte jetzt keinen speziellen Zeitpunkt, sondern das war wirklich ein Prozess, der in den letzten, ich würde mal so sagen, vor 2-3 Jahren nochmal final an Fahrt aufgenommen hat. Und dann habe ich die Meditation entdeckt. Da bin ich ziemlich deep drin jetzt so seit 4 Jahren. Ich habe auch vor unserem Gespräch noch ein halbes Stündchen die Äuglein geschlossen. Und das war schon echt ein Game Changer, muss ich wirklich sagen.
Aber es hört sich an, als wäre das, passiert das so ein bisschen. Also man begleitet das oder unterstützt das mit sowas wie Meditation, aber eigentlich fährt der Zug allein los oder rein oder kommt an. Ja, vielleicht kommt an.
Wo kommt das bei dir her, diese Ruhe, die du ausstrahlst, diese Klarheit?
Naja, ich habe heute Morgen meditiert, aber auch nur 10 Minuten. Und naja, ich weiß meistens relativ genau, was jetzt so ansteht. Und wenn ich, also ich weiß, was sozusagen heute gefragt ist und morgen und gestern. Und dann gibt es mir so eine Klarheit darüber. Und ich habe aber Inseln, wo ich Raum für Unklarheiten habe und manchmal sind die sozusagen schon, ist das Ticket schon gebucht, um im Bild zu bleiben, und manchmal muss ich es aber auch ad hoc schnell buchen, weil ich merke, jetzt ist aber, ist ein bisschen neblig und ich möchte eigentlich, also das ist Klarheit, Balance, eine Fülle sozusagen. Und dann, wenn ich aber eben merke, so jetzt ist irgendwas nicht voll, dann muss ich mal gucken, was das irgendwie so ist. Manchmal finde ich es alleine raus, manchmal habe ich Hilfe, genau.
Also du bist im Grunde genommen ein Mensch mit einem hohen Bewusstsein für dein eigenes Denken, Handeln und Fühlen.
Also ich versuche das zu sein, gelingt natürlich überhaupt nicht immer, aber ich weiß, Also ich glaube wirklich jeden Tag sitzen, meditieren und merken, boah, ey, also heute geht wirklich gar nichts.
Was
ist
passiert
ja fürchterlich. und dann aber so sich, das ist ja auch okay. Und wenn man aber merkt, so, oh, das ist jetzt echt schon so 2 Wochen so, dass ich das nicht auf die Ketten kriege, hier mal 10 Minuten zu sitzen, ohne irgendwie im Gedankenkarussell irgendwie richtig loszulegen, dann ist das irgendwie. Dann muss man sich, oder da frage ich mich dann sozusagen, was los ist. Aber manchmal ist es auch völlig klar. Also wenn es gibt ja auch Zeiten, wo viel los ist. Jetzt ist bei mir diese Woche und nächste Woche viel los. Dann kann ich das auch so ein bisschen, dann kann ich das nicht nur mir selbst anmoderieren, sondern auch meinem Umfeld und kann sagen, Leute, wenn ich jetzt mal so ein bisschen jemanden aus Versehen auf dem Fuß trete, seht es mir bitte nach, sagt es mir gern danach. Und das gibt es dann halt manchmal. Wenn man das so weiß, was so vor einen liegt, so, dann ist das eigentlich klar. Also ich habe das heute gemerkt, ich habe heute ein Interview gehabt mit Fatih Akin und ich versuche das seit einer Weile wirklich zu machen, dass ich in einem Buch geht es ja ganz viel auch um Komplexität und Sachen vereinfachen und oder das und so weiter und so fort. Und ich versuche immer, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, mir vorher genau anzugucken, wo fahre ich eigentlich hin, guck's mir auf der Karte genau an, steck das Handy dann in die Tasche und fahr los. Und es gibt Momente, wo das überhaupt nicht gelingt. Interessanterweise, also da vergesse ich einmal, dass ich abbiegen musste. Aber wenn man sich darauf so konzentriert und weiß, okay, da will ich hin, da und dort und jetzt nehme ich mir mal eine Minute, das klar zu machen, dann kommt man meistens auch an. Also dann ist es eben klar. Mhm. So. Und notfalls hält man mal nochmal an, aber ich merke so, wenn ich zum Beispiel losfahre und eigentlich den Startknopf drücke, und überhaupt nur geguckt habe 25 Minuten und dann bin ich aber guck die ganze Zeit drauf, fahre, scheiße, jetzt habe ich es jetzt gerade richtig gehört, nochmal zurück, dann fängt irgendwie so eine Unruhe an, dann kommt man irgendwie auch gehetzt irgendwo an und dann ist es irgendwie nicht klar. Und ich glaube, das geht für so, kann man so, glaube ich, übertragen für ein paar Sachen.
Das ist eine wunderbare Alltagsübung, die nehme ich jetzt auf jeden Fall schon mal mit.
Ja, ich bin, also die ist mir auch so zugelaufen, aber ich merke das vor, das ist echt, das ändert richtig und es ist so schön,
ja.
Wirklich, wenn man irgendwo ankommt und man hat irgendwie diese 25 Minuten nicht auf dieses Handy geguckt und man denkt so, krass, ich habe es hingekriegt, von A nach B zu kommen, eigentlich die einfachste, sollte ja möglich sein, aber es ist für mich richtig so ein, ich war heute so richtig, bin da angekommen und war so richtig, yes, ich musste nicht auf die Karte gucken, das ist echt so ein, da weiß ich habe vorher genau geguckt.
Ich habe vor 3 oder 4 Wochen hier einen Hirnforscher und Psychiater im Gespräch gehabt und wir haben über diese Sucht nach Dopamin gesprochen, die unser Gehirn ja nun mal hat, ne? Warum es auch auf dieses Handy so steht.
Aber wer ist dieser Hirnforscher gewesen?
Professor Dr. Volker Busch.
Ja, kenne ich auch, ja. Mhm.
Ganz super, also einfach einen sehr, sehr humanistischen Ansatz, ein total greifbarer Mensch einfach. Also nicht ein verkopfter Wissenschaftler, sondern einfach ein Mensch mit einem großen Herzen und viel Verstand. Und es ist so interessant, weil das, was du gerade beschrieben hast, man muss sich ja echt manchmal fragen, wie konnte unsere Spezies überhaupt überleben ohne Handy bis heute? Und was wir total vergessen, und deswegen finde ich super schön, dass du die Geschichte erzählt hast, dass unsere Sinne total verkümmern, ne? Also wir schütten zwar Dopamin aus, aber finden eigentlich ohne Google Maps nicht mehr zum Bäcker um die Ecke.
Ja, es ist wirklich so. Also das gilt für mich absolut. Also das ist ganz fürchterlich, dass das so ist. Und dass selbst mein Vater mittlerweile, der echt einen guten Orientierungssinn hat, selbst ihm geht das mittlerweile so, dass er irgendwie nicht mehr den Bäcker findet. Den findet er noch. Aber das wäre jetzt auch echt hart, aber nein, es ist schon, genau, das ist aber, letzten Endes ist das ja nur ein Beispiel für, dass so unsere Instinkte, dass die so, und Sinne, dass die so verkümmern, ja, absolut, glaube ich auch.
Die Akademie meines Lebens, also sprich auch die Fortsetzung der Schule, bist ein bisschen älter geworden, Schule ist abgeschlossen, jetzt geht's auf die Akademie.
Hast du gesagt, ich bin älter geworden?
Nur äußerlich. Innerlich bist du weiser und reifer und noch klüger geworden.
Und springe wie ein Kind, aber. Ja. Entschuldigung.
Hast dir ganz bewusst ein paar deiner Gäste in diesem Buch herausgesucht, die du nochmal von anderen Seiten beleuchtet hast, zu Wort kommen hast lassen und dir auch schilderst, was diese Begegnungen mit dir machen? Farin Urlaub, Ferdinand von Schirach, auch ein so wahnsinnig interessanter Charakter, so eine spannende Persönlichkeit. Kurt Krömer, Marc-Uwe Kling. Jetzt die Frage zu stellen, was hast du von diesen Menschen gelernt, ist wahrscheinlich ein bisschen weit gefasst. Weil du vermutlich auch jeden Gast, unterstelle ich dir jetzt einfach mal, irgendwie auch als Lehrer siehst.
Also nicht immer explizit, also das... Manchmal ergibt sich das, manchmal ist es explizit, manchmal ergibt sich das, manchmal auch nicht. Und bei den Sachen, die jetzt in dem Buch sind, sind das Sachen, wo ich sagen würde, also das ist ja eine Auswahl von im Grunde knapp 100 Folgen. Mhm. Und es ist so ein bisschen wie so Augen zumachen und drauf zeigen. Also relativ und sagen so, okay, die waren das jetzt, die sind irgendwie, und das ist natürlich auch nicht vollständig und manche Sachen kann man auch ganz schwer, das habe ich auch gemerkt, es sind auch ein paar Kapitel nicht drin, die geschrieben sind, weil das einfach manchmal ist so eine Leere, einfach auch ganz schwer, also für mich zumindest schwer irgendwie aufschreibbar. Manchmal ist es ja auch irgendwie etwas so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass jemand etwas sagt, ich kenne das manchmal bei Filmen, wenn ich englische Filme gucke, ich verstehe das, was die da sagen, aber ich kann nicht jedes Wort übersetzen. Mhm. Und wenn du mich dann fragen würdest, gib das mal wieder, was der jetzt gesagt hat, dann würde ich da irgendwie so rumdrumfischen. Aber irgendwie begreifen tut man es ja trotzdem. Und das ging mir bei manchen Gesprächen auch so. Manche konnte ich einfach nicht aufschreiben. Und natürlich ist es aber schon so, dass ich da gucke so. Und das muss aber auch gar nicht immer unbedingt mit mir zu tun haben oder mit dem, dass man das Leben besser versteht. Manchmal ist es auch einfach nur, ja, bring mir mal bei, wie du bist. Mhm. So. Also das kann das absolut auch sein, ja. Und jetzt hier sind es eher die Sachen, wo ich merke, so, das glaube ich, ging relativ vielen Menschen so. Es ist dieser Wunsch nach Vereinfachung, dass es wieder leichter ist, dass man irgendwie, das ist, ja, das ist endlich mal wieder alles easy going und diesen Wunsch kenne ich und erlebe ich gerade an vielen Stellen und ich erlebe aber auch wirklich eine totale Tendenz der Vereinfachung und was, glaube ich, damit zu tun hat natürlich und die Gespräche, die jetzt in dem Buch sind, sind meistens irgendwie genau das, dass man sagt, irgendwie so, nee, das sind irgendwie Einladungen zu sagen, nee, das stimmt nicht. Das ist, die Welt ist grau und nicht schwarz-weiß und es ist nicht einfach. Es gibt keine einfachen Antworten. Mhm. Und die gab es noch nie, das sagt Ferdinand von Schirach. Und das war für mich so ein Startpunkt eigentlich für das Buch, ja.
Kurzer Themenwechsel und die Bitte um Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema, das uns alle mehr und mehr betrifft und mit dem wir uns auch eigentlich viel mehr beschäftigen dürften. Ein großer Teil unseres täglichen Lebens findet mittlerweile online statt und unsere sensiblen und persönlichen Daten, die landen dabei schneller im Netz, als uns lieb ist. Nicht nur unser Name, sondern auch private Adressen, private Telefonnummern und so weiter. Leider werden diese Daten, ohne dass uns das bewusst wäre, und ohne dass wir das merken, im Hintergrund fleißig von sogenannten Datenhändlern gesammelt und weiterverkauft. Persönliche Daten sind in der Zeit, in der wir leben, eine unendlich kostbare Währung. Allein 2025 werden die weltweiten Umsätze auf knapp 295 Milliarden Dollar geschätzt. Ich finde, das fühlt sich nicht gut an und außerdem ist es natürlich ein echtes Risiko für unsere Privatsphäre. Mein Werbepartner in dieser Folge ist Incogni. Dieser Service kümmert sich darum, eure Daten aus den Datenbanken der Datenhändler löschen zu lassen. Auch in Gesundheits-Apps, auf Newsportalen und auf Webseiten, die nicht im automatischen Entfernungsdienst enthalten sind. Incogni ist der erste und einzige Dienst zur Entfernung personenbezogener Daten, der von Deloitte unabhängig geprüft wurde. Das heißt, diese unabhängige Prüfung, die bestätigt, dass die Plattform tatsächlich personenbezogene Daten von Hunderten von Datenbroker-Websites und privaten Datenbanken entfernt, euch regelmäßige Follow-ups sendet und echte Bestätigungsantworten verfolgt. Das bedeutet für uns weniger Stress, viel mehr Schutz und natürlich auch viel mehr Ruhe. Wenn auch ihr wieder mehr Kontrolle über eure Daten haben möchtet, dann schaut euch Incogni mal in Ruhe an. Mit dem Code GETHAPPY erhaltet ihr jetzt einen Discount von 60% und den Link, den gibt's wie immer in den Shownotes. Weiter geht's. Und eine Beobachtung, die besser denn je, finde ich, in die aktuelle Zeit passt. Weil dieses Schwarz-Weiß-Denken, was übrigens viel mit Trauma auch zu tun hat.
Inwiefern?
Wenn Menschen Trauma tragen, hängen sie häufig sehr rigide und starr in Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Weil es die Welt natürlich vermeintlich erklärt und somit vermeintlich sicher macht. Kontrolle bedeutet ja Sicherheit.
Ja.
Was natürlich Quatsch ist, weil es gibt keine Sicherheit. Es gab schon vor der Pandemie keine Sicherheit. Es gibt keine Garantien. Und das zuzulassen, dass das Leben aber nur mal aus Grautönen besteht, wir viele Dinge nicht wissen und es bestimmt auch ganz viele Dinge gibt, die wir nie wissen werden oder nie verstehen werden, hat übrigens auch der Neurowissenschaftler bestätigt. Und der meinte sogar, er weiß gar nicht, ob das auch so gut wäre, wenn wir das Gehirn und das Unterbewusstsein in letzter Konsequenz verstehen würden. Vielleicht ist auch einfach mal gut, dass wir die Finger davon lassen.
Das ist so irre, ne, dass man das einfach immer noch nicht gecheckt hat, was da eigentlich los ist.
Total.
Das ist so, man, das ist irgendwie das ein, ne, das ist, man kann ja sagen, alles, was wir jetzt hier, unser Gespräch jetzt hier, alles, was in diesem Raum ist, in deinem Raum ist, ist ja alles entsprungen diesem Ding da im Kopf. Und dass wir gar keine, also im Grunde keine Ahnung haben, so ein bisschen, aber so, wo sitzt das Sprachzentrum und das und so, ja, aber ansonsten, so wie diese Drähte irgendwie zusammenhängen, nobody knows. Mhm. Das ist echt abgefahren. Richtig krass.
Total. Ja, es ist alles sehr komplex.
Mhm. Ja, ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, je mehr ich mich auch gelernt habe, als sehr komplexes Wesen zu verstehen und nicht auch mich selber in Schwarz-Weiß zu betrachten, nämlich da bin ich scheiße, das kann ich nicht, aber dafür kann ich das, sondern alles in mir ergibt irgendwie einen Sinn, alles in dir ergibt einen Sinn und alles in jedem Menschen, der mir noch so miese, petrig und schlecht gelaunt entgegenkommt, ergibt trotzdem alles Sinn, weil er trägt seine Geschichte und es wird dafür gute Gründe geben. Auch das entspannt ungemein.
Würdest du wirklich sagen, dass alles einen Sinn ergibt?
Nee, entschuldige, da habe ich mich falsch ausgedrückt, aber ich glaube, dass alles einen Grund hat.
Ja, das würde ich auch sagen. Also weil nämlich, ich glaube, es gibt einfach Sachen, Sinn muss es gar nicht immer unbedingt haben. Ja.
Siehst du, das ist das mit der achtsamen Sprache und dem achtsamen Zuhören. Viele werden wahrscheinlich drüber hinweggegangen, aber du, zack, stopp, Moment, da hat sie was gesagt, da ist irgendwas, stimmt nicht ganz. Und es stimmt auch nicht, da war ich nicht achtsam.
War jetzt aber nicht, sondern es hätte auch sein können, dass du sagst, ja, und es hat nichts mit Anzählen oder so zu tun, sondern einfach nur, ich meine bei mir festgestellt zu haben, dass es irgendwie doch einfach Sachen gibt, die einfach gar keinen Sinn machen. Also so ganz viele, ja.
Nein, das war durchweg positiv, sollte ein positives Feedback sein. Weil, und ich finde auch das kann man wunderbar lernen, wenn man dir im Hotel Matze in deinen anderen Podcast zuhört. Was mich in den letzten 2,5 Jahren echt, also mich hat vieles geschockt, aber was mich wirklich zutiefst getroffen hat, war die Verrohung der Sprache. Und das immer gewaltvollere Benutzen von Wörtern und von Sprache. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vor der Pandemie schon so war und ich habe es nicht gemerkt, weil ich ein bisschen stumpf war, oder ob es tatsächlich auch da an Fahrt zugenommen hat. Wie hast denn du das empfunden?
Ach, das ist sehr spannend, weil ich da auch so ein bisschen hin und her stolpere. Auf der einen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass Menschen, also du hast definitiv recht, dass die Sprache, die ist genauer geworden, wurde aber dadurch auch noch mehr zu einer Waffe benutzt. Also wenn jemand nicht korrekt spricht, dann ist das so und so. Dann ist der oder die ja das und das. Und ich meine, das ist wirklich einfach nur das ist eine total gefühlte Beobachtung, ist, dass viele Menschen oder einige meinen, sie sprechen korrekt. Aber ich frage mich manchmal, ist das wirklich wahr?
Mhm.
Also stimmt das, glaubst du das wirklich, was du da sagst? Oder sagst du nur das, was du meinst, was korrekt ist? Und ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Natürlich ist es gut, auch gewissermaßen korrekt zu sein, logischerweise. Aber ich weiß eben nicht, ob das immer stimmt. Ich glaube, ich kann total verstehen, und das ist so das einfachste Beispiel, was man jetzt nehmen kann, und ich nehme es trotzdem, ist diese Frage ist diese Genderfrage. Mhm. Und ich finde das, wenn es sich das für dich, also das ist, ich würde sagen, es ist korrekt, aber ich finde auch, dass es sich für dich und für alle wahr irgendwie anfühlen muss, damit du das machst. Und wenn du das nicht fühlst, wenn das nicht wahr für dich ist, dann hakt da irgendwas. Dann bist du eben auch nicht authentisch. Und manche Sachen dauern eben eine ganze Weile. Es hat jetzt bei meinem Sohn zum Beispiel, wir haben vor 3 Jahren über das I-Wort gesprochen. Und weil wir immer auf den I-Wort-Spielplatz gegangen sind. Und ich habe ihm das erklärt, nachdem ich Tupou Gorgeti hier interviewt habe, warum man das so nicht sagt und so weiter. Und er hat das überhaupt nicht, ich meine, er ist auch damals 6 gewesen, hat er nicht gesehen. So. Und ich konnte das auch verstehen. Und jetzt sagt er auch das, was man nicht mehr sagt. So. Und sagt Ureinwohner oder irgendwas in der Richtung. Und da hat es irgendwas, ist eingerastet, und das kenne ich bei mir auch. Und ich glaube, und es ist erstmal richtig, dass man sich korrekt verhält und so weiter, und das ist auch klar, aber ich beobachte oder meine zu beobachten, dass das manchmal auch nicht ganz stimmt und dass man da sich vielleicht auch mit dem Korrekten manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr Applaus abholen will. Und dann ist immer die Frage, ist man denn korrekt wirklich für die Welt, für das Fortkommen der Gemeinschaft, oder ist man eigentlich doch nur interessiert daran, gerepostet zu werden? Das zweifle ich manchmal an. Und dann wird so eine Sprache dann auch benutzt für und gegen und so weiter. Und es ist natürlich wichtig, sprachsensibel zu sein. Aber wir sind natürlich auch, das darf man nicht vergessen, Menschen, und wir machen alle Fehler, und das ist mir manchmal zu unbarmherzig. Also da müssen wir ganz schnell von weg, glaube ich. Sonst trauen sich Menschen, das kann ich, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich aus der ehemaligen DDR komme, trauen sich Menschen irgendwann nicht mehr, die Sachen auszusprechen, weil sie Angst haben davor, dass das irgendwie falsch, dass das irgendwie Konsequenzen hat, die sie nicht tragen wollen und können. Und da sollte man, glaube ich, sehr aufpassen. Nichts da, also fortkommen unbedingt und lernen und so weiter, und aber auch geduldig sein und sagen, ja gut, jetzt hat er das, also ich meine, ich hätte jetzt auch sagen, wenn du das jetzt nochmal aussprichst, Sohn, das geht gar nicht. Sondern einfach sagen, so, alles klar, du brauchst noch eine Weile, oder meine Eltern gendern auch nicht, es ist auch völlig in Ordnung. Also vielleicht machen sie es irgendwann, vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich es noch nicht richtig erklärt. Aber wenn sich es für sie noch nicht wahr anfühlt, dann finde ich das eigentlich manchmal konsequenter, das dann auch zu lassen, ja.
Nachdem du mir jetzt so liebevoll und besonnen die Tür geöffnet hast, gehe ich durch, obwohl ich das auch in diesem Podcast noch nie gemacht habe. Ich habe mich tatsächlich auch öffentlich noch nie zum Gendern geäußert. Mhm. Aber ich traue mich jetzt. Aber ich beobachte auch, bitte, mein Herz schlägt ein bisschen, ja, weil keiner, okay, Bock auf Shitstorm hat.
Siehst du, ja, das ist einfach und verstehe ich auch, weil man diese Kapazität muss man erstmal überhaupt haben.
Genau.
Das mitzunehmen.
Ja, genau. Absolut. Wobei ich jetzt gar nicht mit einer radikalen Haltung um die Ecke komme, aber mir geht's ein bisschen wie deinen Eltern. Ich halte mich für eine wirklich sehr emanzipierte Frau, und ich gender nicht mit Sternchen. Ich sage Zuhörerinnen und Zuhörer mal, oder ich sage auch mal Patienten, und dann sage ich aber an anderer Stelle Patientinnen, um ein Gleichgewicht herzustellen. Aber die berühmte SteuerzahlerInnen, ich fühl's nicht. Ich fühl's einfach nicht, und es fühlt sich für mich falsch an. Und ich habe irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, im Grunde genommen das, was du jetzt gerade, die Tür, die du geöffnet hast, zu sagen, okay, wenn es sich für mich so falsch anfühlt, dann ist es nicht, es ist entweder noch nicht die Zeit, oder ich hab's noch nicht, vielleicht ist auch nie die Zeit, ich weiß es nicht. Und ich fahre damit besser, muss ich wirklich sagen.
Und das kann ich total verstehen. Und das ist, ich habe zum Beispiel, bei mir war das so, dass ich das ganz oft mit ZuhörerInnen gemacht habe und so, und auch relativ frühzeitig. Aber ich habe dann irgendwann jetzt eher auch, das habe ich dann auch im Buch, dann hatte ich die ersten Sachen geschrieben, auch immer mit Sternchen, dann dachte ich, nee, das ist irgendwie, das fühlt sich eben auch nicht richtig an, und dann habe ich es fast, glaube ich, konsequent immer beides genannt, und das versuche ich jetzt auch sozusagen, beides immer dann so die Zeit hat man ja, dass man dann irgendwie noch zwei Wörter dazu nimmt. Genau, aber ich habe auch noch nicht so richtig, und das ist ja auch ein Probieren und Sprachprobieren und so weiter, und ich glaube, da ist Geduld mit einem selber und auch mit dem Umfeld echt wichtig, dass man da nicht so dolle irgendwie sagt, so, ach, guck mal, nee, checkt's gar nicht mehr. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Und das ist aber auch, und ich glaube, wenn man sich damit auseinandergesetzt, und es ist auch Quatsch zu sagen, das darf, also das ist unerhört, ne, wie hieß er denn, Friedrich Merz hieß er, der dann irgendwie das so vorschiebt und den Öffentlich-Rechtlichen so hinschiebt, und das geht ja wohl gar nicht, dass die das machen, da denke ich auch so, also das, da gibt es wirklich wichtigere Themen als das jetzt, Und ich denke, das muss jeder für sich, soll und kann auch jeder für sich erstmal so entscheiden und angucken. Das ist ja wie, keine Ahnung, neues Kleid, neuer Anzug. Man guckt dann erstmal, passt einem das und wie nicht, ist man schon bereit für nur noch Anzüge oder nicht. Also sowas, ja. Ein bisschen netter sein, ist, glaube ich, ganz gut.
Ich würde mir so wünschen, dass eines Tages, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben, aber dass wir eines Tages einfach Menschen sind. Es klingt jetzt wahnsinnig idealistisch und unerträglich naiv, aber ich meine es mit vollem Ernst.
Ja, das geht ja gar nicht anders. Ja. Also ich glaube, also natürlich wird das nie so sein, dass man das alle sich nur noch begegnen und sagen, ja, ist ja, na klar, wenn du das jetzt so siehst, dann ist das fein, okay, alles klar. Das glaube ich, das, so sind wir auch nicht angelegt. Und natürlich wünsche ich mir einfach genau das, was du sagst, ne? Einfach zu sagen, so, hey, du bist Mensch, ich bin Mensch. Es gibt Tage, die sind gut, es gibt Tage, die sind schlecht. Mal machst du einen Fehler, mal nicht. Lass mal zusammen versuchen, das irgendwie gut durchzukommen. Ja.
Heaven on Earth, sage ich da nur.
Das ja, wär's. Das wär's. Wir sind Hippies. Wir sind Hippies, wa, Kathi?
Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt. Der Grund, warum du das erste Mal auf meine Wunschgästeliste kamst, war ein Gespräch mit Atze Schröder, das ich hier geführt habe. Wer die Folge nochmal anhören möchte, die verlinke ich für euch in den Shownotes. Und in diesem Gespräch erzählte Atze Schröder, dass er bei dir zu Gast war im Hotel Matze und bis dahin gedacht hatte, seine ganze Familiengeschichte, die sehr bewegt ist, auch sehr traumatisch, wirklich schlimme Dinge passiert bei den Ahnen, den Vorfahren in den Generationen davor. Und er dachte, er hätte diese Sachen gut verarbeitet und gut aufgearbeitet. Und im Gespräch mit dir stellte er fest, dass er sich geirrt hat und dass es da noch ganz schön viel aufzuarbeiten gibt. Ich weiß nicht, ob du dich an das Gespräch jetzt, also natürlich erinnerst du dich daran, aber ich weiß nicht, ob du dich auf der Gefühlsebene an dieses Gespräch noch erinnern kannst. Wie war das denn für dich auf der anderen Seite?
Für mich war das so, dass mir diese Offenheit unglaublich gefallen hat. Erstmal allein, weil der Atze das ansprach, was ich auch so dachte. Ich konnte bis zu diesem Moment mit seiner Kunst eigentlich gar nichts anfangen. Mhm. Also das war einfach überhaupt nicht mein Humor. Mhm. Und da war es aber so, dass relativ viele Menschen immer wieder sagen, das ist ein richtig spitzenmäßiger Typ, den solltest du mal sprechen. Und ich dachte immer, Atze Schröder, also der steht eigentlich so für echt Dinge, für die ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Also es ist einfach nicht mein Ding so. Und es gibt aber natürlich den großen Satz, der andere könnte recht haben. Und deswegen lad den doch mal ein. Und er hat auch sehr schnell reagiert und gesagt, ja, und gerne und so weiter. Und hat das aber auch angesprochen in dieser Folge. Naja, eigentlich kannst du doch mit meinen Sachen gar nichts anfangen. Mhm. So. Und wenn das jemand ausspricht, dann öffnet das dir erstmal alle Türen. Weil dann gibt's keinen Elefant.
In the room.
Mhm. Genau. Und so. Und das hat sich dann eigentlich über das ganze Gespräch so gezogen, dass man irgendwie so die Elefanten, die im Raum sind, vielleicht so ein bisschen mal benennt. Das mit seiner Familiengeschichte hat er wirklich nur ganz kurz angedeutet in dem Gespräch damals. Und ich wusste nicht, worauf er hinaus will. Der hat dann nur gesagt, also da gibt's noch eine andere Kellertür, aber die lassen wir jetzt hier mal zu. So in der Art hat er das gesagt, glaube ich. Und ich habe das als eine ganz, ganz tolle Begegnung im Herzen und auch danach. Und ich wusste, als die Folge dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dass du manchmal, weißt du, hast du eine Begegnung gehabt mit jemandem oder du warst, keine Ahnung, an einem Ort, wo alle sagen, ja, da kannst du, ist ja fürchterlich, wie kannst du denn nach Malle oder so, oder wie kannst du denn Atze Schröder? Und ich wusste, als ich das Gespräch fertig hatte, wusste ich, dass es natürlich allen anderen erstmal die Hotel Matze hören genauso geht wie mir, die sagen, was will denn der Typ da? Und das war auch die erste Reaktion, als die Folge rauskam, ne, und dann so, was, der jetzt, was soll das? Und dann, ich wusste aber genau, das dreht sich. Das ist so eine Folge, die sich Leute hin und her schicken werden und sagen, das hätte ich nicht gedacht. Und so ist es auch passiert und dass es bei ihm so viel aufgemacht hat, das war mir nicht klar. Also das wusste ich, das habe ich dann irgendwie, also ich glaube ein halbes Jahr später oder so habe ich das dann mal mitbekommen, weil er das irgendwo erwähnt hat, öffentlich nochmal und ich empfand es als ein Geschenk, aber ich wusste nicht, dass es für ihn auch so ein großes Geschenk war, weil ich ja auch, was wir erst schon hatten, ich dachte, der weiß das ja auch eh alles, nur ich nicht, sozusagen. Aber dass für ihn da ganz neue Türen aufgegangen sind, das war mir nicht klar, nee. Und dass das auch möglich, das fand ich auch echt schön, dass es, der war ja sehr festgefahren, auch mit dem, wie er so ist in der Öffentlichkeit. Was heißt nicht festgefahren, er hat sich da entschieden, er spielt eine Version von sich selbst. Und er hat es, glaube ich, in dem Moment auch gar nicht für möglich gehalten, dass eben doch beides geht, dass er auf der Bühne sein kann und dass er irgendwie da auch mal Sprüche klopfen kann. Und trotzdem kann er irgendwie mit Leon Winscheid irgendwie jede Woche irgendwie ein tiefes Gespräch führen. Das schließt sich eben nicht aus. Und so ist es ja bei mir auch. Wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin, das gibt da auch, sagen wir mal so, da sollte jetzt niemand vom Feministischen Bund dabei sein. Also das ist schwierig. Vollkommen klar auch. Na doch, aber und das gehört aber natürlich, würde ich auch sagen, so, das war jetzt hier, jetzt ist mal wirklich, da ist die toxische Männlichkeit, die haben wir jetzt einmal so richtig durch den Raum auslaufen lassen. Oh, herrlich, uns geht's gut, jetzt gehen wir wieder nach Hause und schenken unseren Frauen einen Blumenstrauß. Ganz klischeehaft, nein, aber und es gibt's beides. Also ich glaube, da sind wir wieder bei dem Korrekten. Ich erlebe das an so vielen Stellen, dass Menschen einfach, wenn man auch so, ich arbeite mit vielen Frauen zusammen, was da manchmal sozusagen hinter verschlossenen Türen an toxischer Weiblichkeit irgendwie auch aus sozusagen durch den Raum getragen. Und das gehört dazu. Und wir sind eben auch, manchmal sind wir halt einfach Prolz und trotzdem können wir mitfühlend sein und so weiter. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Unverletzlich, ja. Absolut. Und das, da finde ich, ist eher ein unglaubliches Beispiel für, finde ich.
Ja.
Und es ist eher die Frage, warum sind wir da so verkniffen, sondern lassen das vielleicht auch ein bisschen mehr zu und sagen, lass uns das zum Vorbild nehmen.
Naja, aber das ist ja eine Bewegung, die ist deutlich zu beobachten, finde ich, seit 2-3 Jahren. Du hast auch ein unheimlich berührendes Gespräch mit Kurt Krömer geführt, der es ja auch in das Buch geschafft hat, in Anführungsstrichen. Und auch da, und jetzt kommen wir wieder zu dir als Person und zu dem, was deine Gabe ist, ob die jetzt mitgeliefert oder angeboren oder hart erarbeitet ist. Menschen wie Kurt Krömer, Atze Schröder, Marc-Uwe Kling, super interviewscheu, total introvertiert. Das sind Menschen, die sich bei dir öffnen, weil sie sich sicher fühlen. Sonst würden sie das ja nicht tun. Kein System der Welt, kein Organismus dieser Welt öffnet sich, wenn er sich nicht in Sicherheit wähnt. Und das ist natürlich schon ein Riesending, was du damit bekommen hast. Das ist was ganz Tolles.
Total, ja. Absolut. Sehe ich auch so. Finde ich gut. Finde ich total
ja,
gut.
Ja, das hat so eine starke therapeutische Wirkung. Also solltest du über eine Zweitkarriere nachdenken, du hast die Skills.
Ja, das hat eine Freundin, die ist Therapeutin, auch schon gesagt. Ja, ja, ja. Also das ist, ich freue mich da total, dass das so ist. Es ist aber, es gibt so Sachen, da, die sind einfach da und natürlich verfeinert man das auch ein bisschen und das mache ich auch und das gucke ich mir schon auch an und gucke auch, wie kriegt man das so hin? Was sind so wichtige Sachen dafür? Und frag mich, wenn es nicht gelingt, woran das liegen könnte und was muss ich mitbringen, damit es passiert. Ne? Du hast jetzt auch vor unserem Gespräch eine halbe Stunde meditiert. Das sind Sachen, die ich auch mache vor dem Gespräch. Ich gucke halt auch, dass ich nicht vorher noch eine Steuererklärung mache oder sowas. Und also das glaube ich, das da glaube ich eben schon, ne, wir waren erst bei Instinkten, das hat auch was damit zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du kommst in einen Raum rein, wo jemand irgendwie noch total hektisch irgendwie keine Ahnung, seine 7 Sachen irgendwie nicht zusammen hat, dann überträgt sich das, sind wir wieder bei der Unsicherheit. Dann denkst du, okay, der ist jetzt unsicher, jetzt wäre ich auch unsicher, aber wenn du weißt, du kommst in einen Raum rein, da ist alles set and done, dann, okay, alles klar, hier regnet es nicht rein, ich muss hier nichts zukleben oder zutackern, ist erstmal gut, Glühbirnen sind auch da, muss ich auch nichts machen, okay, super, können wir mal anfangen, ja. Ich glaube, das hat was damit zu tun, so sein, also mal, um seinen Scheiß ein bisschen zusammenzukriegen erstmal. Ich glaube, das kann man auch ein bisschen, also das eine ist, viel ist da bei mir, glaube ich, auch so mitgeliefert, aber ich glaube, dass eine Atmosphäre kann man auch ein bisschen kreieren, würde ich sagen, ja.
Vorausgesetzt, man ist bewusst dafür oder hat ein Bewusstsein dafür.
Ja.
Ohne das geht's natürlich
nicht. Ja, das glaube ich auch, ja. Das hört sich manchmal so ein bisschen ich will das nur ehrlich sagen, das hört sich manchmal nur eine, wie sagt man so, hinterhältig an oder so. Aber das ist letzten Endes, wenn ich ein schönes Abendessen habe oder verabredet bin, dann gebe ich mir auch ein bisschen Mühe und gucke, dass es irgendwie zum Hochzeitstag irgendwie, dass ich irgendwie vielleicht ein sauberes Hemd anhab oder so, dass ich irgendwie auch das so ein bisschen ehre. Und ich glaube, eine Atmosphäre zu kreieren, muss man die auch ein bisschen ehren und das ein bisschen herstellen, glaube ich. Und das kann man eben auch. Das wollte ich nochmal sagen dazu, ja. Nicht, dass das klingt.
Meintest du das mit hinterhältig? Weil das ist ja total wertschätzend. Das ist ja das Gegenteil von hinterhältig eigentlich, was du machst.
Genau, ja, das ist aber so ein bisschen, ich finde es auch total wertschätzend. Ich glaube, man könnte das aber auch so lesen, dass das, ich würde das niemand unterstellen. Aber ich glaube, ich will auch nicht sozusagen wenn jemand zum Beispiel das jetzt hört und sagt, er oder sie möchte einen Podcast starten und hat vielleicht, sagt, ich habe vielleicht noch gar nicht die Skills oder sowas oder ist es vielleicht nicht etwas mitgeliefert oder wie auch immer. Mhm. Jetzt haben wir beide, haben eine sehr, glaube ich, würde ich sagen, eine wohlige Stimme. Mhm. Und da ist bei mir auch was mitgeliefert worden, bei dir garantiert auch. Mhm. Und ich habe dran gearbeitet. Und du vermutlich auch. Und das ist genauso mit so einer Atmosphäre. Man kann, da gibt's vielleicht etwas, was schon irgendwie mitgeliefert ist, aber trotzdem kann man auch daran arbeiten. Das heißt, nur weil jemand das jetzt hört und sagt, er hätte jetzt vielleicht nicht so eine wohlige Stimme, wie wir sie jetzt haben, und so mal so ein bisschen mal selber auf die Stimmbänder gestreichelt, das ist trotzdem im Arbeiten. Man kann sich eben auch ganz viel erarbeiten, glaube ich schon.
Auf jeden Fall. Und wir verfeinern ja auch unsere Skills. Und genau wie du lerne auch ich jeden Tag neu dazu.
Ja.
Und ich bemühe mich auch sehr, in alle Richtungen immer neugierig zu bleiben, weil ich eben auch aufgrund meiner Kindheitstraumata einfach auch lange Zeit sehr starr war. Und das hat meinem Leben viel Lebendigkeit genommen. Also ich glaube, jeder Mensch, der Depressionen hatte oder depressive Episoden, was auch immer, wird das bestätigen. Es nimmt dir einfach, es lähmt dich, es nimmt dir Lebendigkeit. Und wenn Ruhe kommt ins System und Heilung vollzogen werden darf, man wird wieder elastischer.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch.
Elastischer und lebendiger.
Elastisch ist so ein schönes Wort.
Oder?
Muss ich mir auch
das liebe ich seit dem Sia-Song. Schreibst du es dir gleich auf?
Ja.
Es gibt auch den Song von Sia, Elastic Heart.
Auch das schreibe ich mir auf, ja.
Das mag ich auch. Elastisch ist einfach so ein bisschen so.
Voll gut. Es ist auch noch ein bisschen schön, also lebendig. Das ist auch, da denke ich auch sofort auch gleich wieder an Natur und an irgendwie Rehe und so weiter. Und bei elastisch, da denke ich so auch daran, dass ich irgendwie noch nicht schaffe, irgendwie mit gestreckten Beinen und die Arme nach unten zu kriegen. Aber ich merke, dass ich es immer weiter schaffe und wie schön das auch ist. Und wenn das so geistig ist, dann ist das ja einfach was total Herrliches. Also man guckt ja auch Menschen total gern zu, die so, wo man denkt, meine Güte, sind die elastisch. Was, wie schön. Ja, also danke.
Sehr gerne. Gab es einen Menschen, der deine Perspektive in eurem Gespräch komplett umgedreht hat? Also wo du praktisch mit der einen Haltung ins Gespräch rein bist und mit einer ganz anderen Haltung wieder raus?
Ja, auf jeden Fall. Also auch ein paar, aber ich glaube, so eins der Gespräche auch der letzten Jahre ist tatsächlich der Markus Gabriel, der auch in dem Buch drin ist, weil der dieses Einfachheitsding einmal komplett auf den Kopf gedreht hat. Als Philosoph, das sollten Philosophen sowieso können, einmal so die das ist apropos elastisches Denken. Und ich habe ihm irgendwie erzählt, dass ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind, dass mir es gerade irgendwie nicht so gut geht und dass ich irgendwie mir wünsche, dass es alles wieder einfacher wird und dass ich mir gerade irgendwie, ich glaube, damals auch versucht habe, irgendwie jeden Tag irgendwie fast das gleiche Shirt anzuziehen und sowas. Also so wirklich, das muss alles schön einfach sein, schön geordnet, dann wird das auch alles wieder gut. Und er sagte, naja, er setzt auf das komplette Gegenteil, weil das der Wunsch nach Vereinfachung eigentlich der Kern ganz vielen Übels ist, den wir gerade auf der Welt sehen, in den ich eben ganz schnell Klick, Zeug kommt bei Amazon und so weiter und so fort. Also nach dem Wunsch, dass es schön einfach ist, gibt es eben so viel Unheil. Und dass man eben versuchen sollte, die Welt durch ein großes Panoramafenster sozusagen durch anzuschauen und nicht durch so ein kleines Guckloch. Und der hat einen Satz gesagt, Complexify your life, das kommt von Gerz Gobel, ein anderer Philosoph. Und ich, das ist für mich nach diesem Gespräch, also vorher musst du dir vorstellen, jemand, der die ganze Zeit sagt, es muss noch einfacher werden, noch mehr Struktur, bitte.
Noch weniger elastisch.
Nein, auf jeden Fall, keine elastisch. Wir müssen das richtig schön durchplanen, dann so, das ist richtig toll. Dann wird das auch alles wieder richtig gut laufen bei mir. Und dann bin ich, das war, ich glaube, ich würde sogar sagen, dass es Ostern war. Und wie schön auch, ne, Auferstehung und so weiter.
Wie bedeutungsvoll,
unglaublich, ja. Fällt mir jetzt noch ein, weil es ein Sonntag war. Und ja, und das hat auf jeden Fall mein Weltbild richtig verändert. Und dann auch hat er noch was gesagt, das fand ich auch gut, weil ich so ein bisschen, ist ja auch einfach zu sagen, wie Jeff Bezos, der, das ist, und der sagt dann, naja, also, was machst du denn? Teilst du denn so viel, wie du das von dem erwartest? Und da war so, ehrlich gesagt nicht. Und dann war so, naja, wir erwarten das irgendwie von dem, oder wir erwarten das von all den Großen, dass die jetzt teilen und dass die jetzt so und toll und super und so weiter sind. Und man selber ist es auch nicht. Also wir sind einfach, da sagte er, Jeff Bezos in klein. Er hat einfach mehr Mittel, um vielleicht nicht ganz korrekt zu sein, keine Ahnung. Und unterliegt Verblendung. Und das war auch, seitdem versuche ich nicht sozusagen in dieses Bashing, also einzustimmen, was es immer wieder gibt, auf verschiedenste Menschen.
Ja.
Und dann diesen Satz, der kommt da nicht von dem, ist es, wer mit einem Finger auf andere zeigt, hat mit dreien auf sich selbst. Und das stimmt halt auch wirklich. Das kann man sich auch mal beobachten, wenn man irgendwie so sagt, der macht auch immer das und das. Und dann guckt man das mal und überlegt, welche drei darf, also was man auf den anderen zeigt, was ist da jetzt bei einem selber gerade auch da. Und ja, dieses Gespräch und dieser Mann hat auf jeden Fall da so bei mir einige Drehungen im Kopf provoziert.
Wie schön.
Ja, ja,
den Namen habe ich mir jetzt nebenbei aufgeschrieben. Ja, darf ich den einladen?
Unbedingt.
Darf ich den klauen von dir?
Nein, unbedingt. Also der ist, das ist wirklich ein totales, wirklich krasser Typ. Und ich habe den jetzt auch nochmal treffen können und wieder nach. Und das ein so witziger Typ, mit dem kann man auch über alles reden. Der hat so Lust, über jeden Quatsch zu reden und auch nicht nur sozusagen wunderbar solche Themen. Ja, unbedingt einladen, ja.
Ich habe dein Gespräch mit Judith Holofernes sehr genossen.
Dankeschön.
Die steht so auf meiner persönlichen Bucketlist. Die würde ich gerne mal zufällig in einer Bar treffen, um ihr persönlich zu sagen, ich danke dir so sehr. Mhm. Weil mich keine Künstlerin so getragen hat wie Judith Holofernes. Und mit der würde ich einfach gerne mal bei einem Bier 3 Stunden lang ein paar Sachen besprechen und dir einfach Danke sagen.
Ich mach das doch.
Ich habe mir ihre Kontaktformularregeln durchgelesen. Ja, ja, super. Finde ich richtig cool. Vielleicht schreibe ich ihr irgendwann mal eine Mail. Ich glaube, ich habe es über Instagram schon mal versucht, aber das ging irgendwie nicht durch. Und solltest du Kontakt mit ihr haben, ich würde ihr so wahnsinnig gern die Arbeit von Gabor Maté empfehlen. Mhm. Vielleicht hört sie jetzt unser Gespräch, falls nicht und du kennst sie, sag ihr einen schönen Gruß. Ich glaube, da findet sie auch nochmal viele Antworten, gerade was ihr Stimmthema angeht.
Ja, ich kenne den auch, den Gabor. Ich schreibe ihr das mal, sie ist auf jeden Fall interessiert an sowas. Ich mache das, also ich schreibe ihr, dass du mir das gesagt
hast. Voll schön.
Hast. Ja, notiert, guck mal, habe ich einen richtigen Notizzettel hier vorgeschrieben.
So schön, hey, du, Matze Hilscheid.
Ich muss aber ganz kurz was, Entschuldigung, wirklich richtig.
Ja, bitte.
Also, wie hieß der? Ich habe keine meine eigene Schrift. Ich kann alles lesen, außer ja. Alexander von
Schlieffen. Schule, Ludwig, ja, Ida, ja, Emil, Doppelfriedrich, Emil Nordpol.
Meine Güte, ich habe wirklich eine ultra schlimme Handschrift. Naja, gut.
Vielleicht kennen die sich sogar, könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, Berlin, Astrologen.
Das kann sein. Und auch Fons.
Ja. Und Fons. Mhm. So, jetzt. Ja. Die Akademie meines Lebens, das neue Buch von Matze Hilscher. Du bist so ein Typ, ich könnte jetzt hier auch noch 2 Stunden weiter mit dir plaudern.
Das kenne ich, geht mir genauso. Ich bin nur heute leider ein bisschen zeitlich beschränkt, sonst hätte ich das super gern mit dir gemacht. Aber wir sehen uns garantiert wieder. Ich hoffe, dass wir, also weil das ist der Nachteil, den wir jetzt gerade haben, das kann man ja auch mal sagen, wir sehen uns am Bildschirm. Mhm. Und was mir manchmal aufgefallen ist, dass man sich dann, weil man sich ja nicht, also man sieht sich ja, aber man sieht sich nicht richtig, dass man sich dann manchmal nicht erkennt, wenn man sich dann im echten Leben sieht. Und das war jetzt so kurz meine Befürchtung, aber ich habe dich jetzt abgespeichert, aber ich habe gedacht, ich hoffe, dass ich dich dann, wenn ich irgendwann mal in München bin, dass ich dich dann erkenne, wenn wir uns sehen würden.
Das gibt sonst ja quatsche ich dich an.
Sonst quatsche mich an, unbedingt. Also in der Bar jederzeit.
Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Was ist schöner für dich, auf dieser Seite zu sitzen oder auf der Frageseite? Aber es war jetzt auch eher so ein schönes Ping-Pong, ne? Wir
das,
zwei.
Das war ein Ping-Pong. Also ich fand das gut, weil wir das, also ich versuche das relativ schnell zu gucken bei Gesprächen. Ist das Gegenüber offen für Ping-Pong oder hat sie oder er eher Lust sozusagen selber im Fahrersitz zu sitzen? Und was ich total nachvollziehen kann. Mhm. Und ich habe das jetzt auch nicht als ein Interview empfunden, vor allen Dingen, weil ich Elastisch, Volker Busch, Erfolgswissenschaft, Alexander von Schlieffen, Gabor Maté, also ich habe so ein paar Sachen. Also von daher, vielen herzlichen Dank. Ich habe da richtig viel mitgenommen.
So gerne. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir alles Gute.
Dir auch. Tschüss.